Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns, der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt bewegen wollen. Mein Name ist Sarah Grasel und gemeinsam mit Jakob Steinschaden bringe ich euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Bevor wir ins Interview mit den Chefinnen von Damn Plastic einsteigen, gibt es noch eine Message unseres Werbepartners.
Mit dem neuen Mazda MX-30 ist es wie mit diesem Podcast. Er ist da, um Ihren Tag ein bisschen aufregender zu machen. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren. Erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
Ich darf jetzt Stefanie Simko und Viktoria Neuhofer bei Zebras and Unicorns begrüßen. Sie sind die Gründerinnen von Damn Plastic, ein Salzburger Startup, das sich dem Kampf gegen Einwegplastik verschrieben hat. Mhm. Herzlich willkommen.
Hi.
Hi.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja. Damn Plastic, das ist eine klare Ansage. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Plastik zu verteufeln und das auch zu eurem Beruf zu machen?
Ich möchte prinzipiell vorab sagen, it's not about damn plastic, it's about damn people. Also wir sollten nicht gleich nur wegen dem Namen darauf quasi in eine Schublade geschoben werden, dass Plastik schlecht ist, weil das ist es eigentlich nicht. Das ist lediglich der Umgang damit. Also der es erfunden hat, hat viele Probleme gelöst. Und auf der anderen Seite sind einfach zu viele Menschen da, die zu bequem sind und mit der Ressource einfach übermäßig umgehen. Und das wollen wir verhindern.
Eigentlich hätten wir es ja Damn People nennen sollen, aber
das war zu radikal.
Geht dann halt auch wieder nicht.
Ich glaube, ihr seid ja die Ersten, die ich kenne, die beim Feiern auf die Idee ihres Startups gekommen seid. Wollt ihr uns die Geschichte erzählen?
Ja, also prinzipiell muss man damit anfangen, dass wir schon so einen kleinen Schaden hatten in Richtung, wir haben überall Plastik gesehen. Also das Thema war natürlich schon ganz stark in uns drinnen, sodass es einfach... Es war nur so, oh Gott, da liegt ein Becher, da liegt noch was, dort liegt noch was. Also obwohl wir ganz ehrlich betrunken waren und Spaß hatten, also betrunken, angeheitert, sagen wir mal angeheitert, das war einfach nur
wir
lustig, immer Spaß. Und ja, dann haben wir halt diesen ganzen Teppich von Müll am Boden gesehen und dann gesagt, ich will dafür einfach nicht mehr verantwortlich sein, ich möchte das nicht mehr so sehen. Und so ist eigentlich der Plastik entstanden, Richtung, dass wir nur... Das war also unser erster Standbein, plastikfreie Events veranstalten, beziehungsweise Gastronomen und der Hotellerieszene helfen, da die richtigen Schritte zu machen. Und erst dann ist das Franchise-Konzept entstanden und die Flagship-Stores und die nachhaltigen Verpackungen und so weiter, auf das kommen wir dann ja noch gleich.
Ihr habt also zuerst Events beraten und dann auch einen Shop in der Salzburger Altstadt eröffnet. Das Franchise-Konzept ist da schon aufgegangen. Wo gibt es schon deren Plastik-Shops?
Also es gibt jetzt einen in Linz und bereits eigentlich nur nach 6 Monaten. Leipzig, Dresden wird gerade aufgebaut, also hoffentlich noch im Dezember. Durch Corona haben sich sehr viele Franchise entschieden, ein bisschen zu warten. Einerseits wegen Immobilienpreisen, ob sich da noch was tut. Aber wir hatten echt, also es war generell nicht mal geplant, dass wir ein Geschäft haben. Und das war eher so eine Schnapsidee über Nacht von mir, dass ich, oh, jetzt machen wir das auch noch. Ist super aufgegangen. Wie gesagt, wenn nicht Corona wäre, wäre es einfach ganz anders, ganz klar. Aber wir haben so viele Anfragen von den Besuchern gehabt, kann ich das franchisen? Ich bin da, ich bin in München, ich bin in Wien, ich möchte das Gleiche aufmachen. Wir konnten uns eigentlich ganz ehrlich nicht mehr retten von diesen Anfragen. Und bei uns war es eher ein bisschen zu schwieriger. Wollen wir das aus der Hand geben? Können wir das überhaupt teilen? Oder wollen wir selber eher slow and steady wins the race, dass wir selber einfach monatlich irgendwo einen Shop öffnen? Das war uns noch nicht so ganz klar, aber dann haben wir gesagt, okay, wie können wir, also das Ziel von Damn Plastic ist es, dass der Mensch ganz einfach einkaufen kann, ohne dass er sich irgendwie bemühen muss, nachhaltig zu sein. Er soll nicht in unser Geschäft reinkommen, weil er Eco ist, sondern er kommt rein, weil er eine coole Tasche will und durch diese Tasche, wenn er sie kauft, hat er auch einen Impact gemacht, weil diese Tasche aus Cleanups ist, weil er soziale Projekte unterstützt und so weiter. Das ist unser Ziel, auf eine lustige Art und Weise und auf eine sexy Art und Weise Nachhaltigkeit den normalen Verbraucher quasi näher zu bringen, der jetzt nicht unbedingt sich viel verändern muss.
Eigentlich aber, lustig, sexy und einfach.
Genau.
Also das ist so quasi die Message.
Was finde ich denn alles für Produkte in euren Shops?
Ganz unterschiedlich. Also das fängt an von
Vibratoren.
Genau, Erotikprodukten, Kleidung, Schuhe, Lebensmittel, Getränke, Einrichtung, Beauty, Kosmetik. Hygiene, also Geschenke, also Verpackungen.
Es ist ja, so viel Klopapier.
So viel Müll fängt, also ist auch bei Verpackungen, das ist unfassbar.
Wir versuchen einfach alle Produkte so zu integrieren, dass sie entweder aus Müll entstanden sind, das heißt, ich kaufe und mache schon was Gutes, weil es aus Müll entstanden ist, und so reduzieren wir bestehenden Müll. Und auf der anderen Seite sind es Produkte, die dir helfen, generell gar keinen Müll mehr zu produzieren. Und vor allem, also wir sind kein Bioladen, wir sind kein
Zero-Waste-Laden, Unverpackt-Laden.
Das ist einfach ganz anders. Du kommst zu uns rein und du denkst eigentlich, dass wir eine coole, lustige Boutique sind. Das ist bunt, das ist schrill, die Wände sind schwarz, alles andere ist neonmäßig. Hoppla, Mikro. Also es ist einfach ganz anders. Man fühlt sich anders, wenn man da reingeht. Man merkt das, dass das einfach cool sein kann, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, aufhören muss, mir, weiß nicht, meine Beine zu rasieren oder wie auch immer.
Es ist so ein bisschen wie so eine Reise, wenn man in diesen Shop reinkommt. Also es ist jetzt, es ist so eine Damn Plastic Reise. Also die Durchschnittszeit von den Kunden beträgt auch sicher zwischen 20 und 30 Minuten, die wirklich im Shop bleiben und sich jedes Startup, jeder Partner, mit dem wir gemeinsam arbeiten, hat auch eine Story dahinter, und die versuchen wir auch rüberzubringen und unseren Kunden auch zu zeigen, und das macht es, glaube ich, auch ein bisschen aus.
Ja, es macht vor allem, dass sobald die ein bisschen Infos bekommen, warum Plastik in dem Sinne jetzt schlecht ist oder warum dieses Produkt in einer anderen Alternative schlechter ist. Sobald sie diese Informationen erfahren, machen sie es dann auch wirklich gerne. Und das ist so unser Ziel, von hinten rum, that's what she said, den Menschen so zu beeinflussen, dass er von selber was tut. Also wir sagen immer, from knowing comes caring and from caring comes change. Das Gleiche ist mit uns passiert. Wir waren absolut nicht, also Entschuldigung, ich habe meine Sachen auch aus dem Fenster, also nicht generell aus dem Fenster geworfen. Ich rede jetzt nur über Kaugummis maximal. Ich war da wirklich sehr brav immer, aber es war jetzt nicht so, dass ich die Ober-Recycling-Queen bin oder so. Sondern ich habe einfach gelebt, wie ich gelebt habe. Ich war bequem, habe meine Produkte auch einfach so in Single-Use-Plastik gekauft, weil sie on the go fertig da waren. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man das Bewusstsein selbst aufbaut durch die Informationen, die man sich leider jetzt noch selber reinholen muss, beziehungsweise man bekommt ja von den Werbungen das Bild, dass Plastik eben schlecht ist, was absolut falsch vermarktet wird in meinen Augen. Sobald man da selber ein bisschen geschnuppert hat, ist man echt willig, sich selbst zu verändern. Jetzt nicht nur wegen der Welt, sondern eigentlich ja hauptsächlich natürlich auch wegen der Gesundheit. Man sagt immer, wenn es so richtig wehtut, dann verändert man sich. Und ich glaube, das beginnt auf der Welt jetzt schon genug weh zu tun, dass man da jetzt einfach aktiv wird. Und
also wir wollen halt einfach den Otto-Normalverbraucher erreichen. Mhm. Nicht die schon das seit Jahren machen. Das ist ja auch super, das ist toll. Aber es gibt dann so viele, die sich damit nicht beschäftigen wollen, weil es zu mühsam ist, weil es, keine Ahnung, so viel Geld kostet. Mhm. Und es ist so anstrengend. Und wir sind einfach bequem. Der Mensch ist bequem. Und das wollen wir ihnen zeigen. Wir kommen von hinten, wie wir es schon gesagt haben. So einfach geht's. Und
Ihr habt es ja schon angesprochen, Plastik ist nicht nur schlecht, es hat auch positive Aspekte. Ja. Welche sind denn das?
Als erstes Beispiel fällt mir natürlich gleich mal der Transportweg ein. Also wenn wir so wie früher alles in Holzkisten noch transportieren oder so, das ist ja unfassbar schwer. Wir würden viel mehr Treibstoff verbrauchen und so weiter. Also alleine da ist es gut, natürlich auch in der Medizin. Ganz klar, das kann man sich gar nicht wegvorstellen. Und es hat generell in so vielen Aspekten, wenn es um Leichtigkeit geht, also alles, wo es nicht einmal super verwendet wird, das heißt jetzt nicht nur, damit ich ein Eis essen kann oder damit ich meinen Lutscher habe oder dass ich, Entschuldigung, mein OB aufmache, das sind Verpackungen, die einfach unnötig sind. Sie sind zwar schön zum Anschauen, die meisten, weil da schön ein Logo drauf ist und was bedruckt ist, und das ist toll, aber es bringt uns einfach nichts, weil, wie gesagt, man muss es nochmal betonen, wir sind faul, wir sind bequem und uns gefreut es einfach nicht, dass wir den Müll aufheben und den richtig recyceln. Und das Problem ist noch, wenn wir es richtig recyceln, dann haben wir noch nicht mal die richtigen Anlagen, damit wir diese Menge, die wir produzieren, einfach auch richtig verwerten können. Es wird entweder alles gepresst und nach China geschickt oder es wird verbrannt und macht halt noch mehr Schaden in der Luft. Das sind halt so Punkte, die dann einfach dazu bringen, dass man sagt, es muss einfach weniger werden. Und wie wird es weniger? Sicher nicht, indem ich alles verbiete, weil der Mensch ist dann wahrscheinlich noch genervt oder wie auch immer, dann sucht er noch mehr. Ob sie nice Single Use, wie auch immer. Es muss
weniger werden und es muss vor allem auch im Kreislauf bleiben. Also dieses Einwegplastik, das ist halt einfach das Problem.
Genau. Also es ist nicht Plastik, es ist wirklich nur die Verwendung dessen. Wenn wir es schaffen würden, dass wir genug Anlagen haben, oder es gibt auch Startups, mit denen wir sprechen, die aus Plastikmüll wieder Öl machen, mit denen Maschinen betrieben werden und so weiter. Also alles, wenn es nicht am Boden von selber verrotten muss nach 1000 Jahren und dann in der Luft das Mikroplastik endet, dann wäre es bis jetzt die beste Ressource, weil wir es einfach schon so ausgeschöpft haben, auch in der Produktion ja so weit sind, das können wir mit keinem alternativen Stoff jetzt machen. Also auch dieses Graspapier, wo alle sagen, das ist so super. Also reiner Bullshit. Es ist alles jetzt Greenwashing und keiner kennt die Langzeitauswirkungen. Wir wissen aber mit Plastik sehr wohl, was passiert. Warum sollen wir das nicht nützen und das ohne weiteres Erdöl zu verwenden in einem Kreislauf belassen? Und das funktioniert nur, indem man Produkte entweder wiederverwendet oder Produkte aus Müll entstehen lässt und die dann natürlich auch weiter hat, ohne dass dann alles am Boden landen muss und, weiß ich nicht, Tierchen dran sterben, was wir halt jetzt überall auf Instagram sehen, die Schildkröten und so.
Jetzt würde ich ja wirklich gerne euren Shop erkunden, geht aber gerade nicht. Wie geht's euch denn mit diesem Krisenjahr heuer?
Was soll man sagen? Man eröffnet einen Shop im November, läuft super an. Also vor Weihnachtszeit, es war richtig cool, also das Feedback von unseren Kunden war super. Dann kommt natürlich ein Jänner und ein Februar, wo generell im Handel natürlich nicht so viel los ist und dann kommt der März. Also nein, natürlich ist das scheiße, ganz offen und ehrlich gesagt. Also im Sommer ging es dann wieder, wie die Geschäfte wieder offen waren und die Leute wieder raus durften. Aber der zweite Lockdown jetzt, also der tut halt richtig weh. Also das ist schon
ein Stich ins Herz. Ja. Existenzen weg, ja. Da müssen wir halt auch sagen, wir sind leider weder gefördert worden, noch haben wir irgendwelche Mietreduktionen bekommen. Wir mieten auch von einer Versicherung, was wahrscheinlich nicht das Klügste war. Aber wenn es um die Förderungen geht, ist es auch so, man wird da unfair behandelt, wenn man eben keine Umsätze hatte, man kriegt da nichts zurück. Fixkostenzuschuss haben wir auch abgelehnt bekommen. Also es sind Regelungen, die in unseren Augen nicht ganz durchdacht worden sind und für Sonderfälle einfach absolut nicht greifen. Und da müssen, auf der einen Seite sagt Österreich, komm, Jungunternehmer, geht vor, pusht das alles voraus. Haben wir gemacht. Wir haben beide und auch ich habe ein Familienunternehmen verlassen nach 380 Jahren in 11. Generation. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel aufs Spiel gesetzt, damit ich das aufbauen kann und schlaf nichts, also haben wir sowieso nie, aber generell jetzt halt noch viel, viel mehr für ein Ziel, was dir einfach weggenommen wird und du dann keine Unterstützung bekommst, ist halt sehr, sehr hart. Also wir sind ganz ehrlich gesagt an der Stufe angekommen, wo wir uns überlegen, ob wir den Store in Salzburg überhaupt weiterhalten können mit der hohen Miete. Wir sind, wie gesagt, mitten im Zentrum und das ist auch unser Ziel. Der Franchise-Nehmer und auch generell alle Stores, die müssen mitten im Zentrum sein. Es geht nämlich darum, wenn der Mensch vorbeigeht, dann sieht er das. Er sieht sehr am Plastik, denkt sich, okay, cool, lustig, schaut bunt aus, ich möchte mal reinschauen. Und dann erfährt er Sachen und dann verändert er sich von selber. Es wird weniger Menschen geben, die mit Absicht nach solchen Alternativen suchen, beziehungsweise jetzt noch mit Absicht danach suchen. Und wir wollen den Menschen, wie gesagt, direkt angreifen und sagen, wir haben immer das Marketing verwendet. Das ist der Mensch wurde immer vom Marketing beeinflusst, was nicht gut für ihn ist, was nicht schlecht für ihn ist, obwohl es eigentlich nie die Wahrheit war. So, jetzt machen wir das Gleiche. Wir machen genauso eine manipulative Marketingstrategie, wo wir den Menschen einfach catchen, nur dieses Mal für etwas Gutes und nicht für etwas Schlechtes oder um einfach nur Geld zu verdienen, sondern es geht hier einfach um etwas anderes. Und da wäre es einfach schön, wenn wir nicht eben solche Entscheidungen treffen müssen wie Schließungen und so weiter. Aber es ist ja Mitarbeiterkündigungen schon bereits zwei und ist nicht einfach. Vor allem, wenn man sich auch es kennt sich auch nie jemand wirklich aus mit den Regelungen. Keiner weiß eigentlich richtig, ist es so, ist es nicht so. Und
ja, vor allem, dass man da so auch Unterschiede macht, was man zurückbekommt vom Umsatzerlass. Ja, zwischen 20% und 60% der Handel. Ja, okay, gut, womit handeln wir? Wir haben so viele verschiedene Sparten. Eine Gastronomie kriegt was?
90%.
Und die machen jetzt aber trotzdem den Umsatz ihres Lebens, weil sie alle liefern. Mhm. Ich meine, wir haben auch unseren Online-Shop innerhalb von einer Woche im ersten Lockdown aufgebaut und
selbst programmiert. Ja.
Aber das ist natürlich nicht vergleichbar wie mit zwei Stores, mit zwei stationären Stores. Und wir verschippen ja die Packerl teilweise auch selber und fahren zu unseren Kunden hin und jeder kriegt auch ein persönlichen Message und so. Also das ist, wir haben jetzt noch nicht 200 Bestellungen am Tag. Ja, so ist es nicht.
Du hast es schon angesprochen, Versandhandel und auch die Essenslieferdienste, die boomen ja heuer geradezu. Ja. Rechnet sie da auch mit einer neuen Plastikflut?
Definitiv, ja. Definitiv. Ja. Also es ist ja so generell, dass natürlich die Plastikproduktion auch von den Ölkonzernen gesteuert wird. Es ist schon letztes Jahr angesprochen worden, dass die Konzerne um 4% mehr Kunststoff produzieren wollen, weil sie eben zu viel Öl haben irgendwie müssen sie dann Geld wieder reinbringen und das funktioniert nur, indem wir eben diese Produktionen nach oben fahren. Soweit ich jetzt von den letzten Informationen gelesen habe, ist es fast das Doppelte, was wir mehr verbrauchen. Ist natürlich jetzt nicht nur für die On-the-Go-Verpackung, sondern vor allem die Handschuhe, die Masken, die was am Boden landen, also da haben wir uns natürlich auch nicht viel überlegt. Klar, Hygiene geht natürlich vor und Gesundheit geht vor. Da ist einfach nur die Frage, würde es einfach anders auch gehen, ja oder nein? Bringen sich die Masken überhaupt was? Das war so ein Hype für so viele Unternehmen. Und im Endeffekt
vor allem weiß man gar nicht. Ja, diese Schutzschilder,
die dann jetzt nicht
ein paar Wochen wieder verboten worden sind.
Also, und da liegen Millionen Stück jetzt einfach irgendwo in irgendwelchen Lagern. Und ich rede nicht nur über Asien, sondern auch im ganzen Osten und auch in Deutschland. Es wurden massenhaft Masken produziert, die nie so verwendet werden können. Hauptsache man macht ganz schnell in einem Monat einen Gewinn. Und der Gewinn ist so hoch, dass das Lager, was so da liegt, sowieso komplett wurscht ist. Und was passiert damit? Es wird wieder verbrannt, verschifft, verrottet, irgendwo 100.000 Stück liegen so am Boden. Und das ist halt, da zeigt man halt wieder, der Mensch war gierig, möchte schnell Geld machen, keine Langzeitüberlegungen, das sehen wir leider überall. Also auch wenn es um die alternativen Stoffe geht, sei es jetzt eben im On-the-Go-Bereich, dass sie jetzt aus, weiß ich nicht, Hanffasern oder was auch immer bestehen oder aus Graspapier. Das sind so Sachen, die brauchen so viel Wasser, so viel Energie. Ja, man kann sie verbrennen schneller und sie sind danach schneller weg. Aber was hat es denn davor alles gebraucht?
Oder leider dieser Hype mit den Papierstrohhalmen.
Ja. Oder PLA. Wahnsinn, da könnte ich mich aufregen.
PLA und Papierstrohhalme, das war natürlich die beste Lösung zu Einwegplastikstrohhalmen.
Haben wir nie angeboten.
Das sind eigentlich die zwei Alternativen, die wir wirklich nicht angeboten haben. Weil, nee,
warum?
Bringt gar nichts.
Ja, PLA ist aus einer Sicht, PLA ist ein Pflanzenkunststoff, der basiert auf Milchstärke und auf Maisbasis oder Reisbasis. Und es ist etwas, was sich nicht von allein einfach so zersetzt. Es braucht auch mindestens 6 Monate, aber in einer Kompostieranlage. Wir haben diese Anlagen nicht. Unsere Anlagen sind konzipiert, dass sie vielleicht 4 bis 6, maximal schon mal 8 Wochen die Bananenschalen überhaupt verrotten können oder Erdäpfel oder sowas. Auf das sind unsere Kompostieranlagen gebaut worden, aber nicht um Pflanzenkunststoff zu verbrauchen. Das heißt, das ist das Ding, wir haben jetzt alles aus nachhaltigem Pflanzenkunststoff und der Mensch glaubt noch, das ist nachhaltig. Jetzt haut das umso mehr am Boden, obwohl es nicht verrottet und genauso die Schildkröte tötet, von der Form her jetzt. Sondern es müsste da so viel anders gemacht werden. Es müssten neue Anlagen raus. Es müsste überhaupt die Menge bewältigt werden, was wir jetzt machen. Und ein PLA-Strohhalm verbraucht schon, bis er zu uns kommt, so viel mehr Energie als ein Plastikstrohhalm, dass der einfach keine Alternative ist.
Ja, und vor allem, man müsste ihn einfach getrennt in einen Müllsack werfen. Macht man ja auch nicht.
Keiner macht das. Also kein Gastronom weiß das auch. Jedes Mal, wenn wir bei einem Kunden sind und wir stellen ihnen die Alternativen vor, sagt er, nein, warum nicht PLA? Das ist ja vom Preis her das Beste. So, ja, kann schon sein, aber es bringt sich halt nichts. Und weißt du, dass du das eigentlich trennen musst? Das muss halt extra in den Biosack. Und auch wenn es in diesem Biosack landet, wird er nicht richtig verwertet am Ende, weil eben die Möglichkeit noch nicht da ist. Also es wird jetzt überall nur gegreenwashed.
Und du hast es richtigerweise gesagt, es geht immer um den Preis.
Das ist echt traurig. Ja, man kann nicht erwarten, dass wir billig die ganze Welt vermüllen und sie dann noch billig sauber machen und retten. Und vor allem, wenn man das überhaupt überlegt, dass diese zwei Sachen getrennt sind, das ist für mich unfassbar, dass man das, der eine zahlt für den Müll und wir zahlen ja auch dafür. Also jeder von uns zahlt ja für die Müllentsorgung. Aber wenn wir vielleicht ein bisschen weniger erzeugen würden, dann müssten wir auch gar nicht so viel zahlen für den Müll und könnten diese Differenz dazu verwenden, dass wir vorab schon eine bessere, richtige Alternative verwenden.
Wasserhahn zudrehen. Ich sag nur Wasserhahn zudrehen. Ja,
richtig. Eigentlich.
Jetzt sind wir auch in der Zeit des Jahres, wo der Black Friday auch stattfindet. Mhm. Der ganze Versandhandel, wie kann man denn diese Müllprobleme in den Griff kriegen?
Klarerweise gibt es da mehrere Ansätze. Also wir posten immer auf unserem Instagram jede Woche ein Beispiel von It's not about damn plastic, it's about damn people, wo wir zeigen, wie verpackt wird. Also wenn ein kleiner USB-Stick, also ein Micro-USB-Stick, der jetzt 3 mm breit ist, der wird mal in einem Blister verpackt. In diesem Blister ist noch eine Verpackung. Dieser Blister hat vielleicht eine Masse von 5x7 oder so. Dann kommt der in einen Karton. Der Karton wird nochmal mit Luftpölsterchen gefüllt. Dann kommt halt noch eine Schicht drüber und dann wird das zugemacht und der Karton ist dann, weiß nicht, einen halben Meter groß. So verpacken wir. Und das ist tatsächlich so. Warum? Und das ich komme aus einem Produktionsunternehmen. Ich verstehe das total, dass es effizient ist, alle gleich, also 3 oder 4 Größen maximal vom Karton zu haben und das, egal wie die Produkte sind, halt in diese Kategorien reinfallen zu lassen. Aber es ist halt nicht nachhaltig. Und da ist die Frage, um was geht es jetzt? Geht es jetzt weiter darum, dass wir Geld verdienen und effizient sind und nur nach, weiß nicht, japanischen Kaizen leben oder so, sondern wie können wir das machen, dass es auch natürlich für die Zukunft besser ist? Weil irgendwann einmal wird uns das so viel Geld kosten, dass uns jetzt der ganze Spaß, den was wir jetzt verdienen, einfach nichts mehr bringen wird. Es wird dann, weiß ich nicht, zu Enteignungen kommen oder wie auch immer. Also es wird dann ganz viel passieren, um die Scheiße, die wir jetzt veranstaltet haben, wieder wegzukriegen. Und
Also die Welt zu retten muss jetzt auch kurzfristig einfach mal ein bisschen was kosten.
Es muss definitiv was kosten. Ja, aber das heißt ja eigentlich nicht, dass es was kostet. Man muss einfach eine Kostendistribution machen. Was zahle ich denn da drüben, dass ich putze? Was zahle ich an Personal? Was zahlt der Staat überhaupt, damit das alles sauber bleibt, damit wir das in die Anlagen bekommen? Die LKW-Fahrten, die Pressmaschinen, das kostet ja auch alles Geld. Brauchen wir das oder können wir das von Anfang an anders einsetzen, das Geld? Dass es eben nicht teurer ist, weil man sieht ja jetzt nur eine Seite. Das Produkt ist teurer zu B. Ja, kann sein. Aber das
kurzfristig
Produkt A
gesehen,
kann
ja,
vielleicht anders.
Langfristig gesehen hebt sich das definitiv
auf. Oder generell
auf.
In der Supply Chain. Also man kann definitiv die Kosten einfach verteilen. Es geht um eine Kostenverteilung und nicht unbedingt darum, dass es jetzt teuer ist, weil das ist vielleicht eben für die erste Investition so. Aber wie man auch bei Startups das weiß, man muss einmal was investieren, dass was rauskommt. Mhm. Und das Gleiche ist jetzt im Punkto Nachhaltigkeit. Es muss jetzt was getan werden. Und wenn es jetzt eben nur der erste Schritt ist, dass wir zumindest mal Anlagen bekommen, dass wir diese alternative Stoffe, die wir jetzt angeblich so cool sind, auch verwerten können. Weil das ist ja bis jetzt wirklich, Entschuldigung, ein reiner Bullshit, was da gemacht wird. Mhm.
Ein schwieriges Kapitel sind auch die Essenslieferdienste. Jeder von uns kennt das. Man ist dann satt, hat aber einen riesigen Berg an Plastikbehältern. Jedes Mal erstaunlich groß. Ja. Jetzt gibt es mittlerweile Alternativen dazu, Mehrwegsysteme. Da gibt es einige Startups. Ja. Wie setzen ihr diese Systeme und wie funktionieren die überhaupt?
Also wir arbeiten mit einem Startup schon seit über einem Jahr. Das war eigentlich einer unserer ersten Partner aus Deutschland. Das ist die Firma Vital. Sie konzentriert sich eben auf solche Behälter für Burger, für Wraps, für Suppen und so weiter. Wir haben da einige Erstlokale in Österreich damit versorgt, bevor, ich weiß, es gibt in Wien auch so ein Startup, aber die waren einfach noch nicht so weit oder sind es noch immer nicht, wo wir einfach schon wirklich was umsetzen konnten. Also alleine das Restaurant in Salzburg, das heißt Fit Smart Food, das hat jetzt über 500 Sendungen am Tag. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was der sich eigentlich an Müll erspart. Ich bin prinzipiell ein Fan von sowas, auch wenn es jetzt, auch wenn diese Schüssel, diese Mehrwegschüssel zum Beispiel mehr Ressourcen verbraucht hat am Anfang, kann es das aber über den Lebenszeitraum eben reduzieren. Da kommt es aber halt wieder auf diesen Punkt, ist der Mensch weiterhin zu bequem, dass er diese Schüssel zurückbringt oder sie abholen lässt, weil man müsste dann halt nochmal bestellen zum Beispiel oder sie zurückbringen. Macht er das dann? Ja oder nein, wenn er keine andere Alternative mehr hat, ja, wenn er wahrscheinlich die Alternative hat, einmal eine Einwegverpackung zu nehmen und sie einfach wegzuwerfen, dann wird er wahrscheinlich das machen. Also das ist ganz klar, da muss man halt
noch. Also er hat zumindest einen Anreiz, weil wenn er sie nach 2 Wochen nicht zurückgibt, dann muss er was zahlen.
Genau, es werden eben dann gewisse Betrag abgezogen. Also
ein kleiner Anreiz ist es.
Man muss definitiv den Menschen halt irgendwo wehtun, dass er einen kleinen Arschtritt halt macht dann. Es ist leider so. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich war, wie gesagt, auch nicht anders. Es ist nur durch das Unternehmen und auch generell durch das Wissen entstanden, dass ich willig bin dazu, dass mich zu verändern. Und die Steph weiß das, wie ich. Also bei mir ist Essen verrottet. Ich habe echt zu viel eingekauft immer. Es ist immer alles kaputt geworden. Mir war das einfach nicht so bewusst. Und jetzt bin ich so brav. Erstens schaue ich immer, dass ich nichts mit Verpackung kaufe. Und es ist wirklich einfach. Also es ist jetzt nicht mühsam. Es ist tatsächlich möglich und Gott sei Dank sind Konzerne wie Spar und Rewe ja auch schon dabei, die Verpackung zu reduzieren, dass eben der Mensch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das zu kaufen. Also es tut sich schon
man steht
wahnsinnig
dann so vorm Regal und dann hat man die Kartoffeln einmal so und einmal jede einzelne Kartoffel in Plastik angepackt. Na gut, ganz einfache Entscheidung. Also ich meine, warum? Warum
ja,
macht man
das
sowas?
Ist echt schlimm. Aber darf ich noch ganz kurz über die Gurken was erzählen, weil viele regen sich auf, warum die Gurken eingeschweißt sind. Sie sind deswegen eingeschweißt, wenn wir das nicht tun würden, hätten wir über 50% einen Ausschussware und diese 50% verbrauchen so viel Energie und so viel Wasser, das müssten wir zusätzlich mehr produzieren, damit der Mensch diese Gurken bekommt, die er da haben will. Wobei es wieder sagen wir, okay, der Mensch muss so viele Gurken bekommen, muss er nicht. Aber trotzdem ist es, der Grund ist, dass eigentlich mit der Plastikverpackung tatsächlich weniger Ökobilanzschaden entsteht als ohne. Und das ist echt arg.
Was tatsächlich zur Verwirrung aller Menschen beiträgt.
Richtig,
das
total.
Essen im Plastikbehälter nicht okay, die Gurke in der Plastikfolie okay.
Genau, also man müsste einfach tatsächlich diese Folie mit einer nachhaltigen Folie ersetzen. Das könnte man ja jederzeit machen, weil die Extrusionsmaschinen, also da, wo das Plastik entsteht und so weiter, können mit dem alternativen Stoff gleich befüllt werden. Aber, wie gesagt, wir haben die Anlagen nicht am Ende. Also es bringt sich genau gar nichts. Jetzt noch. Man muss ja sagen, jetzt noch. Es wäre ja schön, wenn der Mensch schon so ein bisschen erzogen wird in diese Richtung, dass wenn es soweit ist, dass es schneller diese Umstellung schneller funktioniert. Mhm. Die Frage ist nur, wann und wie und wer ist denn bereit, dafür was zu investieren. Wir sind es auf jeden Fall. Also egal, wer da zuhört und er möchte was machen, ich bin sowas von am Start. Ich helfe sehr gerne.
Jetzt gibt es in Österreich heuer auch noch eine Debatte um Pfand auf Einwegplastik, die sehr emotional geführt wird. Wie steht es denn ihr zu dem Thema?
Magst du?
Also, ja, das war vorher.
Also wie ich dazu stehe, ganz, ganz klar.
Definitiv,
weil man sieht ja auch in der Schweiz oder auch in Deutschland, wie das funktioniert, dass zumindest da weniger Müll entsteht. Aber man darf halt nicht vergessen, es geht nur um Flaschen. Ja? Was macht schon eine Flasche denn aus? Also wenn man sich generell mal überlegt, dass diese Getränkefirmen oder Wasserfirmen, die produzieren ja kein Wasser, sondern die produzieren ja wirklich nur Flaschen. Also die haben nur Flaschenanlagen, das muss man sich mal überhaupt auf der Zunge zergehen lassen. Es ist trotzdem nur ein winzig kleiner Teil von allem. Also es müsste generell auf die Einwegverpackung eine Steuer reinkommen, die was eh schon gedacht ist, beziehungsweise ich glaube, dass es schon, soweit ich weiß, ab 2021 in gewissen Ländern ja sowieso schon durchgebracht ist, wo sie auf den Kunststoffmüll, den man in einer Firma, also B2B-technisch produziert, auch besteuert wird. Das heißt, man ist ja schon als Unternehmen dazu, also man kriegt einfach da schon Anreize, damit ich wieder Geld sparen kann, muss ich schauen, dass ich die Verpackung wegkriege. Und dann kommen die ganz schnell drauf, dass sie jetzt tatsächlich Geld sparen, nämlich nicht nur in der Verpackung, sondern auch generell von der Entsorgung her. Also ich weiß es auch, wie gesagt, von unserem eigenen Unternehmen, da spart man sich einfach tatsächlich was. Wenn man weniger Müll wegtransportieren muss, kostet es auch weniger und am Ende gewinnt also nicht nur der Kunde, weil er das gar nicht mehr hat, sondern auch die Welt. Also ich bin definitiv dafür.
Also es gibt so viele andere Dinge, die besteuert werden, warum das nicht?
Also richtig.
Also Regulierung schon auch ein sehr wichtiger Hebel für weniger Plastik auf der Welt.
Definitiv, ja, die Regulierung muss, also wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen, die müssen es generell mal schaffen, dass wir den Kreislauf schließen können, weil es bringt uns nicht, wenn wir jetzt überall sagen, das ist alles hundertprozentiges Recycling oder wie auch immer, wenn ich als Endkunde das nicht machen kann. Also meine Information ist, dass von allem, was wir recyceln, was tatsächlich an Kunststoff recycelt wird in Österreich, wird nur 7% weiterverwendet. Was ist mit die 93%? Wo sind die denn hin? Wie kann das sein? Und wie kann das sein, dass in der Schweiz über 50% wiederverwendet werden? Also warum? Nachbarland, warum schaffen wir das nicht auch? Also warum wird das den Kindern nicht schon beigebracht? Hör mal, das gehört in den Plastikmüll. Und wenn wir das eben machen und jeder das dann tut, weil es ist ja so, Österreich ist ja einer der Vorreiter auch, wir recyceln ja tatsächlich viel. Aber wieso kommt es dann nicht an, wo es hin muss? Warum gibt es dann nicht ganz viele Startups oder Unternehmen, die sagen, ich nehme jetzt deinen Müll und ich mache mir jetzt, weiß ich nicht, meine neue Verpackung draus oder meine neue Flasche draus? Wieso ist das so schwierig?
Apropos Startups, ihr beratet ja quasi auch die Kinder der Unternehmenswelt, ja. Jungunternehmen. Was sind denn da so die häufigsten Anfängerschwierigkeiten oder Fehler?
Geht es jetzt generell um Startups und dessen Verpackung?
Selber auch alle durchgemacht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein größter Aha-Effekt, oder so, Aha-Effekt war, nachdem ich, wie gesagt, in einem Produktionsunternehmen geboren worden bin, ich kenne nichts anderes als Unternehmen zu führen, ist es eine Nummer anders, wenn du das selber aufbaust. Also ich kenne jetzt beide Seiten, es fehlen dir so, das waren so easy Sachen wie Buchhaltung oder Rechnungsausstellungen oder wie auch immer, das habe ich halt sonst, was die Telefon und bitte stell mir eine Rechnung aus oder wie, also es war einfach ganz anders. Du hast zwar geführt, das große strategische zu führen, aber diese Kleinigkeiten, wie du da hinkommst, nicht. Und da muss ich sagen, da haben wir mit der Stephanie wirklich die ersten 12 Monate, das war ein purer Achterbahn-Horror, erstens für mich und zweitens einfach, was man daraus lernt. Also ich möchte es definitiv nicht vermissen und ich kann nur jedem da draußen sagen, es ist schön, wenn man sich Meinungen reinholt oder wenn man zuhört, dass man gewisse Fehler, dass man auf gewisse Hürden gar nicht stößt, weil man sie schon mal überspringt. Aber es bringt sich trotzdem was, mit Absicht diese Fehler zuzulassen, weil aus dem kann man nur lernen. Und in jedem Fehlerprozess lernt man so viele andere Menschen kennen.
Es muss gar nicht mit Absicht sein. Es wird passieren. Also man macht halt einfach Fehlern, aber aus diesen lernt man und aus diesen lernt man einfach am besten. Weil wenn etwas funktioniert, dann funktioniert es ja eh. Aber wenn es nicht funktioniert, dann sieht man, ach, was kann man eigentlich besser machen, was kann man optimieren.
Und deswegen finde ich eben Beratungen in Richtung, nicht Beratung wie so und so solltest du es tun, sondern eigentlich Beratung in Richtung eben so Failures, was ist passiert, also dass man ganz viele andere Stories hört. Was hast du denn falsch gemacht? Warum hast du es falsch gemacht? Warum glaubst du, dass es falsch oder doch richtig war am Ende? Und aus diesen Sachen kann man sich dann das zusammenschneiden für ein eigenes Unternehmen. Mache ich diesen Schritt jetzt so oder mache ich ihn nicht? Und ich glaube, dass das als also Wortberatung in dieser Hinsicht definitiv besser ist, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Managementbücher lese und sage, das ist die Kennzahl, so soll sie ausschauen. Und das, das ist einfach im echten Leben dann doch ganz anders.
Ich sage nur Hashtag Businessplan.
Wir haben keinen Businessplan und wir werden auch keinen haben.
Noch immer nicht.
Nein, hätten wir den gemacht, wir hätten nur Wochen Zeit.
Wir hätten ihn wahrscheinlich auch 10-mal geändert wieder.
Ja, mindestens.
Also
klar, aber meine Finanzplan, ja, ganz klar.
An.
Nein, den machen wir trotzdem nicht. Einen Finanzplan haben wir, das ist was anderes. Aber diesen typischen Businessplan, da bin ich so dagegen und das ist reine Zeitverschwendung für mich. Dafür verändert sich im ersten Jahr zu viel.
Verratet ihr Startups auch, wie sie von Anfang an ein bisschen Plastik sparen können? Wie, was sind denn da so die ersten Schritte? Wie kann man da, wie kann man da von Anfang an so planen, dass man zum Beispiel bei Verpackungen nicht komplett auf Plastik setzt?
Genau.
Aber also, nicht andauernd einen Plastiksackerl verwenden. Das habe ich nämlich früher gemacht. Ich habe wegen jedem Blödsinn einen Plastiksackerl verwendet. Es ist immer zerrissen und ist immer weggehaut. Furchtbar.
Nein, also Startups in Richtung, also wenn es um die Verpackung geht, wir machen das so. Wir schauen erstmals auf die ganzen Crowdfunding-Seiten, was gibt es für ein neues nachhaltiges Produkt, was wir aufnehmen können. Also wir punkten generell mit unseren Shops damit, dass wir Produkte haben, die sonst keiner hat. Wir holen uns auch immer die Exklusivität am Anfang, weil wir auch die Vertriebskanäle dazu jetzt haben. Wir schauen uns die an, lassen uns ein Muster schicken und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft es passiert, dass das Produkt geil ist und super cool und nachgedacht, wie viel es Müll einsparen kann und dann kommt es einfach in Plastik an. Dann denke ich mir so, WTF, wie, da bin ich immer so sprachlos und denke mir so, was habt ihr denn nicht verstanden an diesem System? Wir schicken das dann tatsächlich zurück. Sie bekommen ein kleines Brieflein von uns und sagen, YOLO, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das Band ist falsch, die Sticker, wie viele verwenden blöde Sticker? Sticker sind so unnötig und man kann Sticker wirklich schon nachhaltig auch machen, ohne Kleber, ohne Kunststoff, ohne Versiegelung, ohne Beschichtung und so weiter. Also die bekommen diese ganzen Tipps dann von uns gratis zurück in der eigenen Box, mit einem dem Plastikband natürlich, aber das, den Ticks, den ich da runterhole aus der Verpackungsbox, den packe ich da rein. Also ich gebe den tatsächlich wieder rein und schicke das zurück. Und das ist so erstens mal so ein, okay, wow, an das habe ich nicht überlegt. Ich habe ein cooles Produkt, aber keine Verpackung. Und zu 99% rufen sie uns an und dann helfen wir ihnen. Also erstens, dass es eben nichts aus irgendwo Fernost oder wo auch immer kommt, sondern es gibt nur Produktionen, die was aus Österreich, Deutschland, wir haben welche aus Polen auch, aber alle werden quasi in so nah wie möglich produziert und alles, was man ersetzen kann von Klebebändern, von dem Karton, wird einfach wiederverwendet. Beziehungsweise auch Tipps wie jede Produkt, alle Produkte, die was bei uns im Store ankommen, die kommen ja in einem Karton an. Mit Dixo oder ohne. Jetzt kommt nichts mehr mit Dixo, aber es war am Anfang so. Jetzt kommt nichts mehr so an. Aber jeder Karton wird bei uns wiederverwendet. Entweder wieder zusammengeschnitten für Produkttext, die was wir brauchen, oder wir verwenden sie wieder zum Versand. Und ja, der Versand schaut dann bei uns, man sieht das, Päckchen war schon mal verwendet. Wir schreiben das dann immer schön drauf. Ich war mal an der Produktsendung und somit bleiben wir da quasi immer im Kreislauf. Also wir versuchen alles so oft wie möglich wieder zu verwenden und es macht Spaß und es ist so cool, wie die am Ende dann der Supply Chain eigentlich reagieren, wenn sie das bekommen. Sei es jetzt ein Kunde oder ein Lieferant.
Das macht und das einfach. Coole ist halt, wir wachsen auch gemeinsam mit den Startups. Also genau. Die Startups wachsen mit uns, wir wachsen mit ihnen, weil wir optimieren dann ihre Verpackung, wir vertreiben dann ihre Produkte und so kann man dann gemeinsam wachsen und gemeinsam was Gutes
machen. Und es gibt vor allem auch ganz viele Erfinder, die, wie gesagt, gut sind, gute Produkte haben, aber einfach, Entschuldigung, keinen Dau haben von rausbringen, von Vertrieb
und
wie
Marketing.
Man das und generell von der Art einfach nicht so sind, dass sie raus können, weil sie eher introvertiert sind. Und da sind wir uns ganz groß, eigentlich wie so Zero Waste Startup-Mamas in dieser Richtung, weil wir echt jeden helfen, da rauszugehen. Und jedes, und ich kann versprechen, jedes Produkt, wo ich ein Potenzial sehe, das hat jetzt nicht nur was mit dem Plastik zu tun, sondern wir helfen ihnen, dass sie in einen Lebensmitteleinzelhandel kommen, dass sie in einen Baumarkt kommen. Also vor allem da habe ich enorm viel Erfahrung und helfe, diese Produkte einfach in die Regale zu bringen. Also es geht nicht nur darum, dass sie beide im Plastik sind, sondern wir versuchen da tatsächlich eine riesengroße Armee aufzubauen, dass jeder diese Produkte einfach erwerben kann. Es geht eben nicht um ein Unternehmen, sondern es geht da tatsächlich um ein Ziel. Und das Schöne an dieser Industrie ist, also wie gesagt, ich war vorher nur Bauindustrie, das war nicht so, da kämpft jeder für jeden. Und ich finde, dass man in dieser Nachhaltigkeitsszene echt nur Freunde hat. Es gibt keine Konkurrenten. Jetzt rufen uns Mädchen an, die ein Geschäft neben uns aufmachen wollen, was ein Zero-Waste-Laden werden soll und fragen uns halt um Tipps. Ja, die geben wir halt gerne, weil es geht da eben um was anderes. Wir wollen halt tatsächlich was verändern und ich glaube, das geht einfach nur gemeinsam. Und aus dem Grund werden wir auch diesen Summit haben, Den hätten wir schon dieses Jahr gehabt, leider Corona-bedingt ausgefallen. Wir möchten jedes Jahr ein Summit veranstalten, wo alle unsere Franchise-Nehmer, wo alle unsere Lieferanten, auch Professoren oder Erfinderinnen von neuen Materialien und so weiter sich zusammentreffen. Man kann die Tickets erwerben und man weiß aber nicht, wohin man dann fahren muss oder fliegen muss oder wie auch immer. Wir werden aber das definitiv so machen, dass man, nachdem alle Anmeldungen fertig sind, entscheiden, welcher Ort der beste ist, was die Ökobilanz angeht, wie wer wo anreist und natürlich den besten Tipp auch geben, wie man dann hinkommt. Und das soll quasi die Gemeinschaft noch stärken und neue strategische Ziele und neue SDGs rauspushen.
Bam!
Sehr cool, also da freue ich mich schon sehr drauf. Stefanie und Victoria, die Zero Waste Startup Mummies und Gründerinnen von Damn Plastic, herzlichen Dank, dass ihr bei Zebras und Unicorns dabei wart.
Dankeschön.
Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn du dich für Neuigkeiten aus dem Bereich Startups, Innovation und Nachhaltigkeit interessierst, dann klick rein auf techandnature.com und trendingtopics.at. Bis bald hier im Podcast.
Ciao.